Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Wir sind unterwegs in dieser Echtzeit auf Reisen. Das hat mit Inspiration, Ferien und im besten Fall auch mit Erholung zu tun. Es gibt aber auch Menschen, die beruflich ständig unterwegs sind. Sogenannte Onboard-Couriers etwa, Flugkuriere. Sie fliegen auch mal nur für die Auslieferung eines wichtigen Dokuments etwa um die Welt. Olaf Abels ist so ein Kurier. Hallo, Herr Abels.
Ja, hallo, Frau Schielke.
Sagen Sie, was für Objekte liefern Sie denn so aus? Gab es da mal was ganz Besonderes?
Also das eine war mal ein Ersatzteil für einen kaputten Schiffsdiesel in Seoul oder auch ein Dokument, ein Vertragsdokument. Ich habe auch schon mal einen gebrauchten Computer durch die Welt geflogen. Aber in der Regel ist es oft Material, das die Industrie braucht, meistens ist es die Automotive-Industrie, um dann eben Autos zu bauen. Das ist halt, hängt mit dem Just-in-Time-Prinzip zusammen. Es wird nur so viel gelagert, wie es unbedingt sein muss. Und wenn dann irgendwann mal von irgendetwas zu wenig da ist, dann wird eben geguckt, wo ist das Material? Also das bedeutet schon mal, dass man von Mexiko aus anruft, wegen wohl in Deutschland liegt noch irgendeine Kiste und die muss dann unbedingt nach Mexiko fliegen. So schaut es aus.
Okay, das klingt natürlich dann auch ziemlich spontan, nicht so planbar, vielleicht sogar konspirativ. Wie genau darf ich mir denn die Arbeit eines Flugkuriers vorstellen?
Ja, also da haben Sie schon genau den richtigen Punkt angesprochen. Es ist praktisch 24/7 Standby-Betrieb. Und ich werde oft gefragt, wenn ich zurückkomme von irgendwelchen Reisen, na, wann musst du denn wieder los? Wann geht's denn bei dir wieder weiter? Dann sage ich, ja, wenn das Telefon klingelt oder wenn eine WhatsApp kommt und jemand mich fragt, kannst du gerade schnell nach China oder nach Mexiko oder nach USA oder vielleicht auch ganz woanders hin? Weil es ist wirklich ein Dauer-Standby-Betrieb. Meine Partnerin sagt immer, ich habe hier so meinen Hebammenkoffer da schon parat stehen. Also steht ein Rucksack mit allem Möglichen gepackt, wo nur noch das letzte Add-on drauf muss. Aber 95% ist fertig, ich kann sofort los. So muss man sich's vorstellen.
Also maximale Flexibilität höre ich daraus. Ja. Welche Voraussetzungen muss man als Flugkurier noch so erfüllen?
Es ist eben dieser Anspruch, also Zero Tolerance. Die Dinge müssen funktionieren und man darf sich auch von Problemen nicht beirren lassen. Also jeder, der mal geflogen ist, der kennt das. Flughafen ist voller Menschen, die Schlangen sind lang und das darf sie aber alles nicht aufhalten. Flüge kommen verspätet an und es geht aber pünktlich weiter und das heißt, ihre Zeit am Boden beim Umsteigen ist reduziert und sie müssen es trotzdem schaffen. Es ist ein absolutes No-Go, dass wegen sowas dann so eine wichtige Mission irgendwie schief geht. Das heißt, sie müssen irgendeinen Mix finden. Wie kommen sie an den Schlangen vorbei? Wo finden sie Wege, dass sie einfach durchkommen, ohne jetzt irgendwelche Katastrophen auszulösen mit der Brechstange? Aber man darf auch nicht zu freundlich sein, sich hinten anstellen. Man muss einfach einen richtigen Weg finden.
Also ein bisschen Dreistigkeit gehört auch dazu.
Ja, genau. Ich sage immer so eine charmante Dreistigkeit. Und das Netteste, was mir in dem Zusammenhang passiert ist, das war in Frankfurt am Flughafen, das war auf einer Reise nach Chennai. So, und das war so eine Situation. Da war an der Sicherheitskontrolle, die war relativ nah am Gate, das war so voll und es gab auch diese Priority Lane nicht. Und ich hatte wirklich echt Bedenken gehabt, dass ich am Ende nicht pünktlich zu meinem Lufthansa-Flieger kommen. Und da sah ich hinter der Kontrolle, sah ich eben zwei Damen, die sahen sympathisch aus und die hatten gerade die Kontrolle hinter sich. Da habe ich quer über alle Menschen drüber gerufen, von wegen, geht ihr auch nach Madras? Und dann guckten die ganz erschrocken und nickten. Und dann habe ich gesagt, okay, super, haltet bitte den Fuß in die Tür, ich muss unbedingt mit. Und wirklich auch in der Lautstärke, die haben alle geguckt. Und dann ging irgendwie auch alles ein bisschen schneller und am Ende, also ich habe meinen Flug bekommen und dann während des Fluges haben wir uns dann noch kurz unterhalten, ein bisschen angefreundet, das war ganz nett. Dann sind wir in Indien angekommen und da wusste ich, wie es ging. Also ich bin schnell aus dem Flugzeug rausgerannt, damit ich da in der Immigration noch ganz weit vorne stehe. Und dann kamen so die ganzen anderen Passagiere und dann ganz, ganz hinten kamen dann die beiden Damen. Ne? Und dann habe ich nach hinten wieder rübergerufen, wo bleibt ihr denn? Ich stehe hier schon die ganze Zeit und nichts geht. Und dann tigerten die beiden dann auch so nach vorne, die ganzen lokalen Passagiere, Menschen aus Indien, fingen dann an, sich zu beschweren. Ja, so geht das ja nicht, die müssen sich auch hinten anstellen. Da habe ich gesagt, she's my wife. Und dann, aha, und dann sagt mir sie, und die andere, sag ich, Wife Number Two. Und da mussten die Inder selber lachen und dann war es schon wieder gut. Und das war so eine wirklich der nettesten Geschichten, die man so mit diesem freundlichen, sich einfach durchsetzen, so erleben kann.
Ich sehe schon, also Sie haben jedenfalls eine ganze Menge zu erzählen von Ihren Reisen,
das ist irre,
die Sie
ja.
als Flugkurier unternehmen. Jetzt haben Sie schon erwähnt, dass bei Ihnen zu Hause da immer so ein Notfallköfferchen für den schnellen Abflug bereitsteht. Sie leben in München, wahrscheinlich auch nicht so weit vom Flughafen entfernt. Wie familientauglich ist so ein Job?
Das kommt drauf an. Also ich wohne tatsächlich in München in der Innenstadt, in Haidhausen. Mhm. Und wenn, jetzt muss ich rechnen, also wenn der Abflug ungefähr 2 Stunden in der Zukunft liegt, das kann ich schaffen. Das ist zwar sehr, sehr sportlich für mich persönlich, aber das ist halt der Job.
Das ist ja wirklich total interessant. Das heißt aber, bei privaten Reisen und Aktivitäten, die Sie eine Stunde mehr vom Flughafen wegbringen, sind eigentlich gar nicht drin.
Jein. Die Aufträge sind aber auch nicht alle so, dass sie wirklich so ad hoc sind. Also jetzt gerade, wo wir sprechen, kann es sein, dass mich jemand fragt, morgen früh München, Houston, Houston, weiter nach Mexiko irgendwo. Und dann ist auch viel Zeit zur Vorbereitung.
Ist alles eine Frage der Perspektive, was Zeit,
ja,
so
ja,
genügend Zeit zu einer Reisevorbereitung angeht.
Ja,
ja,
klar.
In welche Weltgegenden verschlägt es Sie da so? Jetzt haben Sie auch schon Houston genannt. Wo sind Sie sonst noch so?
Ach Gott, überall da, wo die deutsche Industrie erfolgreich Geschäfte macht, muss ich stolzerweise sagen. Also China ist sehr, sehr groß im Rennen gewesen. Philippinen, ich gucke jetzt gerade mal auf die Landkarte, Australien. Ein Job hat mich nach Neuseeland gebracht, das war toll. Und der spektakulärste Auftrag, das war tatsächlich eine Reise nach Ushuaia. Das liegt in Argentinien, in Feuerland, also wirklich am Ende der Welt. Und das war immer mein Wunsch, dort mal hinzukommen, und das ist so weit weg, und das habe ich nicht für möglich gehalten, dass ich da mal hinkomme. Und dann hat sich das ergeben. Also ich war in Mexico City, habe einen Auftrag gehabt von Deutschland nach Mexiko, und das ist auch alles sauber durchgelaufen, und ich war praktisch auf dem, ja, schon wieder auf dem Weg gedanklich zurück nach Hause, nach München. Dann kam ein Anruf von wegen: Wir brauchen dich dringend. Du musst nach Brasilien, wenn es geht, nach Brasilien und dort etwas holen und nach Ushuaia fliegen. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und wir waren in der Corona-Zeit, und das Reisen war halt nicht so einfach, ne? So. Und dann ist es aber alles gut ausgegangen, und ich saß dann abends im Flieger von Mexico City nach Sao Paulo, und 2 Tage später war ich dann in Ushuaia, am Ende der Welt, aus dem Nichts heraus. Und es war also atemberaubend.
Haben Sie denn dann, wenn Sie dann da in Feuerland sind, an so einem Ort, wo Sie sich auch immer erträumt haben, mal hinzugehen, haben Sie dann auch noch ein bisschen Zeit, oder ist das mit dem Rückflug dann ganz eng, oder können Sie das denn entscheiden, sodass Sie auch noch ein bisschen was davon haben, dass Sie an so entlegene Orte kommen?
Ja, also generell ist das Setup so, dass man total eng durchgetaktet wird. Die Bezahlung läuft ja auch dann, also so hin und zurück, ne? Aber da habe ich schon auch gesagt, da würde ich gerne, also mindestens einen Tag noch länger bleiben, und das wurde dann auch ermöglicht. Und also ich erinnere mich noch, bin dann wandern gegangen in so einem Canyon dort, wo ja wilde Pferde draußen waren, eine unwahrscheinlich klare Luft, die klarste Luft, die ich jemals irgendwie eingeatmet habe. Und gerade wenn man auch so viel Zeit im Flugzeug verbringt, ja, dann steigen sie in Ushuaia aus und haben sowas.
Das haben Sie schon angesprochen, Sie sind viel unterwegs, 15 bis 20 Tage im Schnitt.
Also im Moment ist es tatsächlich so, also so diese Zeit, wo man so 20 Tage im Flugzeug unterwegs ist, im Moment ist das nicht so, ne? Im Moment ist, der ganze Markt hat sich verändert, das ist die aktuelle Lage. Also die Auftragslage ist aktuell tatsächlich deutlich weniger als früher. Das hängt mit auch mit dem mit dem wirtschaftlichen Stand in Deutschland zusammen. Firmen sind vorsichtiger, und es wird einfach auch weniger, es wird nicht mehr so viel produziert, und das merkt man ganz deutlich. Also diese Frachtaktivitäten gehen zurück, und dann eben auch dieses Produkt.
Ich habe auch noch mal eine Frage zu der Fracht, also zu den Dingen, die Sie da so von A nach B transportieren. Sie wissen ja eigentlich immer, was das ist, oder glauben zu wissen, was das ist. Sie haben da ja auch eine ziemlich große Verantwortung, denke ich. Wie gehen Sie damit um?
Richtig. Es ist Zero Tolerance. Es darf unterwegs nichts schiefgehen. Man ist dafür verantwortlich und ist sozusagen eine persönlich begleitete Fracht. Das ist wirklich das Premium-Produkt der Luftfracht. Und wenn mich einer fragt, was ich dabei habe, sage ich, das ist irgend so ein Ventil mit der Nummer sowieso, und davon habe ich 1000 Stück dabei, und es sieht so und so aus.
Jetzt haben Sie von Ventilen gesprochen, 1000 Stück. Das heißt, das ist kein Handgepäck, oder doch?
Das kann beides sein. Also ich habe schon ganz kleine Dinge gehabt im Handgepäck, dann habe ich aber auch schon 900 Kilo dabei gehabt, die habe ich von Frankfurt nach Peking geflogen. Das waren, glaube ich, 10 Gepäckwagen, die dann in Peking da aufgereiht waren. Also da geht wirklich alles.
Okay, hat schon ein bisschen was von so einer Agententätigkeit. Können Sie
Ja,
denn, Sie haben
nämlich.
jetzt gerade schon gesagt, dass Sie ja vor allem auch dieses Reisen einfach total gern mögen und das auch alles noch so ganz überraschend und spontan. Was finden Sie noch toll an Ihrem Beruf?
Es ist einfach der Spaß daran, ständig neuen Umwelten ausgesetzt zu sein. Man trifft immer neue Menschen. Im Flugzeug ist es so, in der Regel sind es alles Fremde, die ihnen begegnen. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit. Sie fliegen auf der gleichen Route von A nach B und das verbindet sie in irgendeiner Form. Und ich komme immer, wenn ich aus der Welt zurückkomme, fühle mich immer reich beschenkt. Also ich erlebe wunderbare Dinge unterwegs, weil ich auch immer Ausländer bin. Also ich bin Ausländer im Ausland und habe durchweg positive Erfahrungen gehabt. Und die Leute helfen mir irgendwie auch überall und das ist total schön.
Olaf Abels, Flugkurier, Unternehmer, Vielreisender hier in der Echtzeit, in der es um Geschichten von Reisen geht. Herr Abels, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen und viele Grüße nach Berlin.